Ein frohes neues Jahr wünscht Ihnen das Team von KR55, dem Kirchenradio von Oldenburg und umzu. Wir begrüßen Sie zur Januarsendung und freuen uns auf viele Gäste und spannende Themen aus verschiedensten Lebensbereichen im Jahr 2021. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
Anfang Januar ist noch Weihnachtszeit. In manchen Häusern leuchtet dann noch der Herrenhuter Stern, mehrheitlich in Pfarrerhäusern.
Die vergangene Advents- und Weihnachtszeit, das heißt, sie ist ja noch gar nicht zu Ende, ist für diesen Beruf Pfarrer, Pfarrerin ganz schön prägend. Die Bescherung erfolgt Heiligabend in der Lücke zwischen zwei Gottesdiensten und das Festessen hat wohl eher Snack-Charakter. Unsere Gäste, das ist heute ein Paar, das davon ein Lied singen kann und wir wollen es mal gemeinsam anstimmen.
Wie sieht oder sah das Leben im Pfarrhaus aus und wie hat es sich verändert? Wir sind froh, dass Kerstin Spradau-Kahnt und Andreas Kahnt bei uns in der Sendung sind und von ihren Erfahrungen und Eindrücken erzählen möchten. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass wir dabei sein können. Vielen Dank.
Wir freuen uns,
und auch
da sein zu dürfen.
Ein frohes, neues, gesegnetes neues Jahr.
Und in diesem neuen Jahr sind für Sie wieder im Mikrofon Thomas Schiebloch
und Antje Thielken. Corona-bedingt konnten wir diese Sendung leider wieder nicht im Studio aufnehmen. Sie hören KR55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Bei uns zu Gast sind Kerstin Spradau-Kahnt und Andreas Kahnt. Beide sind mit dem Leben im Pfarrhaus sehr vertraut.
Fange ich doch mal gleich mit einer kleinen spontanen Frage an. Weihnachten im Pfarrhaus bedeutet für Sie?
Stress.
Es muss sehr getaktet sein, aber wenn dann die Nachmittags- und Abendgottesdienste vorbei sind, kehrt Ruhe ein und wir machen ein großes Essen.
Genau, anders als ich das als Kind kenne, wo es immer nur Kartoffelsalat mit Würstchen gab, musste ich mich der Tradition in der Familie meiner Frau beugen. Da ist man nämlich Heiligabend richtig groß. Da hatte ich keine Chance und heute genieße ich das. Und die Kinder, interessanterweise, die packen ihre Geschenke lieber am ersten Feiertag aus, aber verzichten keinesfalls auf das gemeinsame Essen.
Das heißt, Sie kennen beide die Tradition eines Pfarrhauses schon aus Kindertagen?
Ja, ich bin auch im Pfarrhaus aufgewachsen und in meinem Elternhaus war es ähnlich. Mein Vater hatte mal gehofft, dass er es auch abkürzen kann, weil der nächste Gottesdienst um 10 Uhr schon wieder nahte. Und da haben wir Kinder auch beschlossen, wir möchten lieber das große Essen haben, aber die Geschenke können wir auch am nächsten Tag noch auspacken. Und das war für mich so, dass es mir auch wichtig war, man kommt aus diesem, man ist tagelang mit Predigt schreiben, Gottesdienste vorbereiten, eigentlich kommt man nichts und Adventsandachten irgendwo im Altenheim und wo auch immer und man kommt überhaupt nicht zur Ruhe, man hat keine wirklich guten Mahlzeiten in den Tagen vorher und am Heiligabend, Heiligabend ist es bei uns so im Hause, dass dann eben die Gottesdienste erst stattfinden und anschließend essen wir ein schönes, ruhiges Essen und alle kommen zur Ruhe ein wenig und danach wird erst Bescherung gemacht, damit wir zur Ruhe gekommen sind, bevor das stattfinden kann bei uns in der Familie.
Wann hatten Sie denn mal die Chance, bei Ihrer Kindheit im Pfarrhaus Ihren Vater mal zu sehen? Also Advent, Weihnachten war schwierig, da war er eher abwesend. Gab es denn Zeiten im Pfarrhaus, wo man doch durchaus vom Familienleben damals sprechen konnte?
Also bei uns war das ganz streng getaktet, weil mein Vater darauf Wert drauf legte. Jeden Adventssonntag ab vielleicht 16 Uhr oder so hatte die Familie am Tisch zu sitzen. Da wurde Tee getrunken oder für die Kinder Saft oder so und Stollen oder anderes gegessen. Und meine Großmutter reiste jedes Jahr an, spätestens am dritten Advent, und brachte selbstgemachte Plätzchen mit in Hülle und Fülle. Und die wurden dann natürlich gegessen, ganz klar. Und ob wir Freunde lieber besucht hätten oder nicht, gab es nicht. Also sonntags, Adventssonntage waren festgelegt und Heiligabend und die Feiertage selbstverständlich in der Familie. Und da haben wir unseren Vater immer gesehen. Einmal, weil wir immer am Krippenspiel mitgemacht haben, ne, alle ganze Kinderschar. Und weil wir, als wir älter wurden, auch zu den Gottesdiensten mitgegangen sind. als Lektoren mitgewirkt haben, was auch immer, je nach Alter. Also eigentlich hatten wir, und wir kamen es, unseren Vater sehr viel, hatte viel Kontakt in diesen Feiertagen. So ist es nicht.
Und in der Familie Spradau, war Vater da anwesend oder abwesend?
Also bei uns war es auch so, dass mein Vater sehr, sehr viel zu tun hatte, sehr viele Andachten und Besuche zu tun hatte. Und ja, Basare kamen damals in den 80ern ja auch noch sehr intensiv auf. Und wir hatten wenig Zeit im Advent als Familie, aber es wurde immer zwischendurch mal so eine Stunde als Familie dazwischen geschoben. Und meine Mutter war sehr präsent, immer, absolut. Und wir haben, das ist anders, glaube ich, als in deiner Familie, Andreas. Bei uns war es auch noch so, dass Heiligabend auch Leute zu Besuch waren. Also wir hatten dann auch mal jemanden hier und daher, der dann sonst alleine gewesen wäre, der kam dann einfach auch noch an Heiligabend bei uns in die Familie hinein.
Ich muss vielleicht noch eben anfügen, mein Vater war in meiner Kindheit und Jugend überwiegend Schulpfarrer und wurde später erst Gemeindepfarrer. Das ist also, ja, in der Jugendzeit will ich mal sagen, als Kind war er Gemeindepfarrer. Insofern war das ein bisschen andere Situation. Als Schulpfarrer hatte er natürlich nicht so viele Gottesdienste wie ein Gemeindepfarrer.
Ist das ein Wesen vom evangelischen Pfarrhaus, dass die Gemeinde doch immer ein Stück mit am Tisch sitzt?
Ja.
Ja.
Können wir gar nicht anders.
Klare Antwort. Mhm. Und hat man als Familie nicht immer auch so das Gefühl, manchmal auch einfach die zweite Wahl zu sein? Ich meine, Sie haben das ebenso beschrieben, also dass in Ihren Familien schon auch dieses Bewusstsein, wir haben auch unsere Zeit als Familie doch auch ausgeprägt war. Aber es ist auch immer auch eine ständige Herausforderung, wenn das andere gegenüber die Gemeinde ja dauernd vor der Tür auch so die Anforderungen und Termine setzt.
Also ich will es mal so sagen, für mich war es immer eine Herausforderung auch, auch dann, als wir beide das Pfarrhaus gelebt haben als Eltern, aber es war auch immer eine große Bereicherung. Es kamen wirklich interessante Menschen in mein Elternhaus genauso wie in unser Haus und auch unsere Kinder haben das zu schätzen gewusst, dass es Veränderung gab, ganz, ganz viel. Also ich würde nicht sagen, dass wir die zweite Geige als Familie gespielt haben, sondern dass wir Teil von etwas Größerem waren und dadurch die Kernfamilie als solche weniger Raum alleine hatte. Das haben wir uns woanders geholt. Also Urlaub war für uns immer etwas, was nur als Familie verbracht wurde, wo wir nicht irgendwo hingefahren sind, wo wir in einem Hotel oder sonst irgendwo uns aufgehalten haben oder uns mit Leuten getroffen haben, sondern da waren wir in Ferienhäusern alleine und haben da dann intensiv Familie gelebt. Und das hat dann getragen durch den Rest des Jahres. Aber es war auch immer, das war unsere Tochter eigentlich ganz toll. Sie kam hier, also seit wir nicht mehr im Pfarrhaus wohnen, nach einem Jahr oder so hier ins Haus rein, nach der Schule und sagte, so geht das nicht mehr weiter. Das ist ja furchtbar. Immer wenn ich aus der Schule komme, ist kein Mensch da. Es hat sich nichts verändert. Hier ist nichts los.
Sie sind immer noch in der ersten Sendung 2021 des Kirchenradios KR55 und im neuen Jahr öffnen wir eine Tür zum Haus des Ehepaares Spradau-Kahnt. Wir sprechen mit Ihnen darüber, wie sich das Leben im Pfarrhaus verändert hat und weiter verändern wird.
Aus Kindern werden Leute, manchmal auch Pfarrer. Zu Gast bei uns sind aber die Psychologin Kerstin Spradau-Kahnt und der Pfarrer Andreas Kahnt, beide, so haben wir es eben gehört, im Pfarrhaus aufgewachsen.
Also richtige Kircheninsider von Beginn an. Und durch Ihren Pfarrberuf, lieber Andreas Kahn, blieb das Pfarrhaus erstmal auch weiterhin Lebens- und Arbeitsfeld für Sie und Ihre Familie. Was hat sich denn nun gegenüber den Kindheitserfahrungen, da haben wir gerade drüber gesprochen, dann bei Ihnen geändert? Wollten Sie alles ganz anders machen?
Also ich glaube schon, dass wir es von Anfang an aufgrund vor allem meiner Erfahrungen anders gelebt haben. Wir waren einige Jahre ohne Kinder Und dadurch haben wir uns beide voll reingekniet. Kerstin war eine Pfarrfrau im ganz klassischen Sinne. Nebenher hat sie natürlich noch studiert, aber und auch ehrenamtlich Verschiedenes gemacht. Das haben unsere Mütter aber auch gemacht. Das war, ist nichts Ungewöhnliches.
Das haben wir so traditionell, wie wir es kannten, auch gemacht.
Genau. Aber ich habe festgestellt, dadurch, dass ich von Anfang an in großen Gemeinden war, dass ich in dieser Zeit zu sehr mit dem Dienst beschäftigt war und tatsächlich Familie mitlaufen musste, eigentlich so vom Gefühl fast keine Rolle gespielt hat. Dafür war schlichtweg keine Zeit. Das hat die Gemeindegröße und die Verantwortung in Einrichtungen, Werken, die da noch mit zu betreuen waren, einfach mit sich gebracht. Und ich muss sagen, haben wir auch was versäumt. Und wir sind dann ja auch ganz bewusst in eine andere Pfarrstelle gegangen, wo ich nicht alleine war. Und in der Konstellation war auch viel zu tun. Aber dann kamen unsere Kinder und dann hatte ich nicht mehr, also in der Gemeinde vorher hätte ich mir das überhaupt nicht vorstellen können, in dieser Engnis von Advent und Weihnachten und Jahreswechsel auch Kinder zu haben. Das wäre völlig an Kerstin hängen geblieben und das hätte mir sehr leid getan. Ich habe nicht den Eindruck, dass unsere Kinder das als diese besondere Zeit als Defizit empfunden haben. Insofern haben wir es etwas anders gelebt. Aber wir haben es, glaube ich, auch viel mehr besprochen miteinander, als vielleicht unsere Elterngeneration das noch gemacht hat. Zumindest meine.
Das würde ich von meinen Eltern auch sagen. Ich bin hineingegangen in das Ganze schon mit der Erfahrung Pfarrhaus als Kind und habe da manches Mal meinen Vater schwer vermisst und habe dann dass ich mal nur mit ihm Zeit hatte. Und wir haben dann so ein bisschen versucht, das, was unsere Eltern nicht getan haben, nämlich auch mal Grenzen zu setzen. Zu sagen, unser Haus hat nicht immer eine offene Haustür. Also bei mir gingen die Leute halt in meinem Elternhaus ein und aus. Das haben wir schon gesagt, wir möchten eine Tür haben zum Schließen. Wir möchten auch mal sagen können, nein, heute ist mal unser Tag, wo wir als Familie was machen. Wir haben schon ein bisschen mehr Grenzen gesetzt und uns versucht abzugrenzen, damit wir dann auch wieder frei und offen alle Leute in unserem Haus empfangen konnten. Also es sollte nicht sein, sie auszugrenzen, die Gemeinde, sondern einfach auch, damit wir mal Luft holen können, als Paar und auch als Familie. Und das war für mich ganz wichtig und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Die Dimension ist ja noch, dass wir einen Altersabstand haben und ich dadurch noch studierte, als wir in das erste Pfarrhaus gingen. Und nebenher Psychologie zu studieren, war auch eine Herausforderung.
Würden Sie sagen, dass ein Pfarrhaus Ehe und Familie der Gemeinde ausliefert?
Wir haben das so gelernt. Wir haben das zum Teil sicherlich auch so gelebt, aber wir haben auch angefangen, es zu hinterfragen. Mhm. Das heißt, es war für uns nicht mehr so selbstverständlich. Aber ich muss ganz eindeutig sagen, Kerstin, wenn du die Erfahrung aus dem Pfarrhaus nicht gehabt hättest, dann hättest du es, glaube ich, mit mir und meinem Beruf schwer ausgehalten. Das muss man ganz klar sehen. Und die Spannungen, die gerade in unserer Generation in manchen Pfarr-Ehepaaren sind und waren und sind, die kommen nicht von ungefähr. Die kommen aus der besonderen Herausforderung, die der Beruf mit sich bringt, für ein Paar. Zumal wenn es ein Paar ist, wo beide nicht diese Pfarrhauserfahrung haben, die wir mit der Muttermilch im Grunde aufgesogen haben.
Ich habe ja immer gesagt, als Jugendliche und dann später auch, bis ich dich kennenlernte, ich möchte nie einen Pfarrer heiraten. Das hatte schon einen Grund, nämlich, dass ich wusste, dass das bedeutet, wir sind in einer sehr großen Präsenz und die läuft 7 Tage die Woche. Also mir war das vorher klar. Und ich bin kann damit umgehen, weil ich so gelernt habe, kennengelernt habe als Kind. Aber ich glaube, für viele, die das nicht kennen, für die ist das schon ein ganz schwerer Schritt. Und wir haben früher immer mal so ein wenig fantasiert, dass wir gerne für die Partner und Partnerinnen von Vikaren Kurse geben würden, um denen zu zeigen, was auf sie zukommt, ja, damit sie es vorher wissen, wie schwer das auch manchmal sein könnte. Ja.
War es schwierig, auch als Frau eines Pfarrers dann auch so eigene berufliche Ambitionen ja deutlich an den Tag zu legen? Also Studium, da erwartet auch jeder, aha.
Das war anders, weil in der Gemeinde, wo wir zuerst waren, war dann die Frage, als wir heirateten, wann hören Sie denn auf zu studieren? Das war ja klassisch damals noch. Und das damals ist gut, es war 1993, ist noch gar nicht so extrem lange her. Hätte man was anderes erwartet. Aber ich glaube, das hat sich wirklich verändert. Das, was wir in der ersten Gemeinde und als Kind noch erlebten, dass ganz, ganz viele an die Haustür kamen und im Haus schon quasi standen und alles mitbrachten, das war später, als wir dann in Friesland waren, nicht mehr so. Da war das, lief viel, viel mehr übers Telefon. Wir hatten aber auch noch so, das war für dich ganz wichtig, keinen Anrufbeantworter zu haben, sondern dass wir tatsächlich dann irgendjemand ans Telefon gingen. Das gingen dann auch unsere Kinder ans Telefon. Die wussten dann auch, das ist dann die dienstliche Telefonnummer. Das war für uns alle auch eine Normalität und hat uns auch begleitet. Das machen ja immer weniger. Das ist so. Und kann man so und so sehen. Ich für mich konnte es immer als Bereicherung sehen.
Es klingt sehr nach willkommen ist jeder an der Tür und dann hat man vielleicht auch Lust, auch mal einen eigenen inneren Raum zu haben, wo man die eigenen Gefühle mal Platz machen kann. Wie haben Sie das geschafft? Wo waren da Ihre Räume, Ihre zeitlichen Räume, Ihre Gelegenheiten? Dann auch wieder auf.
Wir haben beide die Erfahrung gemacht, wir haben aber beide die Erfahrung gemacht, dass Urlaub zum Beispiel, unsere Väter haben dann Pur-Seelsorge und also Quatsch,
das
sagen wir mal,
nie in Frage gekommen.
Das wäre für uns nie in Frage gekommen, weil wir gesagt haben, das geht nicht, der Urlaub ist heilig.
Und am ersten Tag des Urlaubs wird die Gemeinde verlassen und am letzten Tag des Urlaubs komme ich wieder.
Okay.
Ja. Alles andere wäre, so wie wir Gemeinde gelebt haben, Pfarrhaus gelebt haben, wäre undenkbar gewesen.
Überforderung.
Niemand hätte ein Verständnis dafür gehabt, dass wenn der Pfarrer doch da ist, dann kann er eine Beerdigung noch machen. Mhm. Ob du im Urlaub bist, ist doch da. Mhm. Ne? Da haben wir gesagt, nee, das ist die Zeit, die brauchen wir und da darf uns auch keiner dazwischen kommen. Das haben wir immer sauber geplant. Ne?
Ja, und da waren wir dann auch wirklich weg. Und das war so eine Zeit, wo wir sehr viel aufgesaugt haben.
Sie sind immer noch bei Kaya 55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Und zu Gast bei uns ist das Ehepaar Kerstin Spradau-Kahnt und Andreas Kahnt. Sie gewähren uns einen Einblick in die Welt des Pfarrhauses. Die kennen Sie nämlich gut.
Aber mittlerweile leben Sie nicht mehr in einem Pfarrhaus, sondern sind andere Wege gegangen. Was ist denn passiert?
Ach, was ist passiert? ich bin ja schon lange Vorsitzender des Oldenburgischen Pfarrvereins. Und in der Funktion bist du auch vernetzt mit den anderen Pfarrvereinen in Deutschland. Und dann bin ich irgendwann mal angesprochen worden, ob ich nicht für den Vorstand und dann später auch für den Vorsitz kandidiere. Und das ließ sich nicht parallel zum normalen Pfarrdienst machen. Und als ich tatsächlich dann gewählt worden bin, hat mich die Oldenburgische Kirche beurlaubt.
Was ist ein Pfarrverein? Ich glaube, das wissen nicht, alle Hörerinnen und Hörer.
Es ist ja so, dass es für Pastorinnen und Pastoren keine Gewerkschaft gibt. Und auch sonst eigentlich nichts Vergleichbares zu einer Mitarbeitervertretung. Das haben wir nicht. Und deshalb haben sich die Pfarrerinnen und Pfarrer, Pastoren und Pastoren schon frühzeitig zu Vereinen, Standesvertretungen zusammengefunden, die auf Vereinsrecht, also unabhängig von Kirche, ihre Rechte und Pflichten gegenüber der Kirche vertritt. Also im Grunde ein berufsständisches Gegenüber ist.
aber die Zugehörigkeit ist freiwillig.
Die ist freiwillig, genau. Die Oldenburg ist übrigens der älteste Pfarrverein, schon 1833 gegründet worden. Ja. Und die anderen Pfarrvereine erst in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts. aber von Oldenburg ist nicht der große Impuls ausgegangen, das kam später, das macht aber nichts. Wir sind da trotzdem, der Älteste, aber egal. Also es ist im Grunde eine berufsständische Vertretung als Gegenüber zur Kirchenleitung.
Und sehr zum Leidwesen von den Kindern und mir, denn wir sind wirklich sehr ungern aus dem Pfarrhaus ausgezogen. Das war für uns anderen sehr schwer.
Was fehlt denn da am meisten jetzt?
Sagen wir mal, das Leben im Haus. Es ist kaum weniger Besuch, man lernt nicht so viele Menschen kennen. Man ist nicht so am Puls der Zeit, sagen wir mal so.
Aber am Puls des Pfarrberufes sind Sie, lieber Andreas Kahnt, ja weiterhin. Was gibt es denn jetzt aktuell, wenn wir mal in die heutige Zeit schauen, gerade für Herausforderungen beim Thema Pfarrhaus?
Also das lässt sich eigentlich nur für jede Landeskirche einzeln sagen. Wir haben die ganze Bandbreite von am Pfarrhaus halten wir fest, bis alle Pfarrhäuser werden verkauft. Nur mal ein Beispiel zu nennen, in der anhaltischen Kirche, da ist es so, dass jetzt alle Pfarrerinnen und Pfarrer gehalten sind, entweder aus dem Pfarrhaus auszuziehen und was Privates zu machen, oder aber das Pfarrhaus von der Kirchengemeinde zu mieten. Das ist so ein ziemliches Extrem. Aber wir haben, wie gesagt, auch alles dazwischen.
Wir sitzen jetzt hier im Oldenburger Land. Wie sieht es hier bei uns aus?
Also im Oldenburger Land ist es so, dass das Pfarrhaus noch zum normalen Pfarrberuf dazugehört. Es wird eigentlich erwartet, nein, nicht nur eigentlich, es ist auch noch Rechtslage, dass erwartet wird, dass wenn ein Pfarrhaus vorhanden ist, dass es auch bezogen wird. Und zwar unabhängig von Größe oder Familienstand, das wird bezogen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ich meine aber ja, bei einer 50-prozentigen, also Teilzeitbeschäftigung, ist der Pastor, die Pastorin nicht dienstwohnungsverpflichtet, sondern kann etwas was anderes machen. Aber die allermeisten Pastoren und Pastoren, die ich kenne, wohnen nach wie vor im Pfarrhaus. Und ich muss ehrlich sagen, das stimme ich Kerstin zu, ich würde es am liebsten auch immer noch tun, das kenne ich von Kind auf und hat mir eigentlich nie vorstellen können, dass es nochmal anders würde. Und ich muss wirklich sagen, so schön das vielleicht ist, irgendwas Privatrechtliches zu haben und nicht mehr so vom Dienstrecht abhängig zu sein, ich muss sagen, im Pfarrhaus haben wir, weil wir vielleicht Glück hatten, vor allen Dingen in unserer Gemeinde, wo wir 16 Jahre gelebt haben, dass wir einfach ein gutes Pfarrhaus hatten. Und dieses Modell ist sowohl für den Beruf, zumindest in so einer Landgemeinde, will ich mal sagen, ich habe nie in der Stadt gearbeitet, deshalb kann ich es nicht so gut vergleichen, aber für eine Landgemeinde ist, dass ein Pastor, eine Pastorin in der Gemeinde lebt, für meine Begriffe immer noch das Optimale. Ich will noch etwas dazu sagen, in der Hannoverschen Kirche gibt es ein Projekt, da sind die Pfarrerinnen und Pfarrer dem Kirchenkreis zugeordnet und es ist völlig egal, wo die wohnen und die können alle in der Kreisstadt wohnen und schwärmen dann morgens aus und fahren in irgendwelche Dienste in die Gemeinden, denen sie so locker zugeordnet sind und versehen da den Dienst. Das ist etwas, was ich mir persönlich ganz schlecht vorstellen kann. Ich weiß aber von denen, die da an dem Projekt beteiligt sind, dass sie sehr zufrieden sind damit. Weil diese von uns so geschätzte und von klein auf gelernte Nähe von Pfarramt und Gemeinde offensichtlich bei vielen, zumal jüngeren Pfarrerinnen und Pfarrern, nicht mehr so gerne gelebt wird. Und da müsste man jetzt tiefer eintauchen. Das hat Gründe in Familienstruktur, in veränderten Gesellschaftsstrukturen und so weiter. Das ist schon sehr, sehr komplex.
Sie Sie hören KR55, das Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu. Und im Gespräch sind wir mit den Pfarrhausexperten Kerstin Spradau-Kahnt und Andreas Kahnt.
Vor der Musik und vor den Tipps haben wir schon gehört, auch das Pfarrhaus unterliegt Veränderungen, auch das Leben im Pfarrhaus verändert sich. Was würden Sie sagen? Welche Zukunft hatte das evangelische Pfarrhaus? Hat es eine?
Ich denke schon, dass es eine hat, jedenfalls unter anderem. Wir haben ja jetzt schon, ich habe das vorhin schon erwähnt, die unterschiedlichsten Ansätze mit dem Pfarrhaus zu leben oder sich auch von Pfarrhäusern zu trennen, was übrigens manchmal nichts weiter hat als finanzielle Grundlagen, dass man sich einfach von Gebäuden trennt, da braucht man sich nicht mehr zu unterhalten. Nur, da muss man ganz klar sagen, was ist denn mit Pastorinnen und Pastoren, die in Großstädten wohnen, wo man A, adäquate Wohnungen kaum kriegt und B, wenn man sie kriegt, sie kaum bezahlen kann. Das muss man ja ganz klar sehen. Auf dem Lande haben wir häufig das Problem, dass die Pfarrhäuser viel zu groß sind oder in einem Zustand, der eigentlich sich verbietet für eine Dienstwohnung. Da gibt es Richtlinien, wenn die eingehalten werden, müssten die Häuser alle okay sein und man müsste gerne drin wohnen, weil es für das Gehalt einer Pastorin, eines Pastors, dann auch entsprechend angemessen ist. Auf dem freien Markt wären ja Häuser in der Größe oder in dem Zuschnitt oder in dem Stadtteil oder wie auch immer ja kaum zu mieten. Aber wir werden wahrscheinlich dazu kommen, dass wir Gemeinden haben, in denen es Pfarrhäuser gibt und wer sich dort bewirbt, zieht da ein. Und dann wird es Gemeinden geben, die sagen, aus den und den Gründen halten wir kein Pfarrhaus vor und wer sich da bewirbt, der ist herzlich willkommen. Da werden wir wahrscheinlich hinkommen, dass wir an einigen Stellen tatsächlich Pfarrhäuser unbedingt brauchen. Und an anderen Stellen, da wo Gemeinden noch gar nicht mehr besetzt werden, das ist, gehört ja zu unserem Gesprächskontext dazu, dass wir ja Gemeinden nicht mehr besetzen, das heißt, sind auch Pfarrhäuser frei. Ja, und wenn du dann aber 3, 4 Gemeinden zu betreuen hast als Pastor oder als Pastorin, in welchen der 3 Pfarrhäuser willst du denn wohnen? Oder musst du alle 3 Monate umziehen oder alle 4 Monate, damit alle mal das Glück haben, die Pastoren wohnen am Ort. Das geht ja nicht. Also es wird viel flexibler werden. Und ich kann nur hoffen, dass es mit guten Argumenten geregelt wird und das Pfarrhaus als Möglichkeit des Lebens im Pfarrberuf würde ich niemals empfehlen, ganz aufzugeben. Aber wie gesagt, dann muss auch der Zustand und die Bewirtschaftung und so weiter, es muss finanzierbar bleiben, es darf nicht krank machen, und so weiter. Das ist dann natürlich zu gewährleisten. Und das war nicht immer so. Also ich weiß noch schön, in Wilhelmshaven, da hatten wir Schimmel ausgerechnet in der Speisekammer. Und der Oberkirchenrat war irgendwie nicht sonderlich interessiert daran, das in Ordnung zu bringen.
Mein Elternhaus war auch pitschnass. Also es gab sogar ärztliche Attest und es durfte nicht ausgezogen werden. Also solche Sachen gibt es ja leider auch. Ja. Aber ich bin großer Freund des Pfarrhauses als solchen und hoffe, dass es auch existieren wird in Zukunft, weil es auch was Bereicherndes ist. Also
haben Sie ein Rezept dafür, wie man, wenn wir jetzt hinter die moderne Tür eines Pfarrhauses gucken, wie man das veränderte Leben von innen nach außen trägt? Wie transportiert man es?
Ich glaube, es braucht dann auch Gemeindekirchenräte, die Verständnis haben für ihre Pfarrer und sie wertschätzen. Und ich glaube, diese Wertschätzung muss auch natürlich auf Gegenseitigkeit beruhen. Es geht nur daran, auf die Art, dass man miteinander verständnisvoll umgeht. Und da gehört auch das Pfarrhaus mit hinein.
Aber es hängt auch von den Menschen, die im Pfarrhaus wohnen, natürlich ganz stark ab, wie sie den Pfarrberuf sehen. Wenn Sie den Pfarrberuf so sehen, wie wir ihn gesehen haben, weil wir so groß geworden sind, also sagen wir mal klassisch.
Weil wir es gerne mögen.
Weil wir es auch gerne mögen. Dann ist natürlich viel auch nach außen, weil Fenster und Türen irgendwie offen sind. Und weil eben notfalls auch nachts das Licht angemacht wird, wenn Bedarf ist. Aber ich kann auch, ich kenne natürlich genauso gut Pfarrerinnen und Pfarrer, die sehr abschotten, die sehr kontinuierlich und ordentlich so ihre Dienste versehen, die zu versehen sind. Insofern sind die auch präsent. Aber wenn der Dienst abgeschlossen ist, sind die auch wieder für sich. Ich kann das nicht verurteilen. Das kann auch ein Stück Selbstschutz sein. Und ich weiß, dass jetzt in den Predigerseminaren dieses Thema Selbstschutz auch auf der Agenda steht. Das kannten wir ja gar nicht. Da hat doch bei uns keiner darüber nachgedacht, wie man sich selber schützt. Das muss man schon selber machen. Das ist heute ein Thema. Und das hat ja sicherlich einen Grund, warum das ein Thema ist. Insofern, je nachdem, wie eine Pastorin, ein Pastor selber ihren Dienst sehen, so werden sie auch nach außen hin wahrgenommen. Das ist gar keine Frage.
Sind die Burnout-Zahlen in Ihrem Berufsfeld groß?
Ja, das ist so. Ich müsste jetzt genau nachschauen, aber wir können davon ausgehen, dass mehr als ein Drittel der Fahrerinnen und Fahrer bundesweit Burnout gefährdet sind und eine sehr erkleckliche Zahl auch in Behandlung.
Und die Digitalisierung, die jetzt gerade auch in Corona-Zeiten noch weiter forciert wird, ist die arbeitsentlastend oder arbeitsbeschwerend?
Ja. Das hängt davon ab, wie die Leute bereit sind, das anzunehmen. Manche Leute finden das richtig toll. Endlich können sie mal mit ihrem Computer so spielen, wie sie das immer schon wollten. Und fällt ihnen ganz leicht. Für andere ist das eine Belastung. Die vermissen total den unmittelbaren Kontakt von Mensch zu Mensch und gehen richtig zugrunde an ihrem Bildschirm, wo man bei der Videokonferenz die Leute nur Briefmarkengröße sieht. Ja, gut, man kann sich ja vergrößern, wenn man das kann, wenn man weiß, wie es geht. Natürlich geht das alles. Aber auch da sind natürlich Fahrerinnen und Fahrer sehr davon darauf angewiesen, sich selber diese Dinge alle beizubringen. Wenn sie mal dafür Zeit haben. Aber es ist auch eine Mentalitätsfrage. Wie gesagt, die einen brauchen diesen unmittelbaren Kontakt und das ist auch ihr Leben als Pastor, als Pastorin. Und anderen kommt das geradezu entgegen, plötzlich kreativ zu werden in ganz anderen Bereichen und auch auf diese Weise Menschen zu erreichen. Es ist ja nicht so, dass das schlecht wäre. Aber es ist im Grunde genommen eine andere Form der Kommunikation, die durch Corona natürlich jetzt notwendig ist, die uns, das glaube ich aber schon, weiterhin bis zu einem gewissen Grade begleiten wird, weil sie natürlich auch Vorteile hat.
Liebe Kerstin Spradau-Kahnt, lieber Andreas Kahnt, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns in der Sendung. Wir wünschen Ihnen ein gutes und gesegnetes neues Jahr mit viel Zuversicht, Besonnenheit und Tatendrang im Gepäck.
Danke gleichfalls.
Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie auf unsere Website www.kirchenradio-olm.de. Da finden Sie eine Menge Hinweise, auch die aktuellen, ob etwas stattfindet von den angekündigten Musikevents oder nicht. Wir laden Sie ein zu unserer Februarsendung. Schalten Sie ein, Freitag, den 12. Februar 2021 um 18 Uhr bei Oldenburg 1. Dann sind wir wieder für Sie da. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiebloch. Bis dahin,
bleiben Sie behütet und tschüss. Sendeverantwortlich war Thomas Schiebloch. Viel Spaß beim weiteren Programm bei Oldenburg 1.